ins Leben gekommen. Die Staatsführung hat bereits einen Nachfolger eingesetzt und zum Gegenschlag ausgeholt. Die Nachrichten mit Michael Mellinger.
Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran ist eskaliert. Israel hat nach eigenen Angaben in der Nacht mehr als 100 Ziele im Iran beschossen, darunter Atomanlagen und Raketenabschussrampen. Der Iran hat daraufhin Israel mit 100 Drohnen und Raketen angegriffen. Laut Medienberichten wurden alle abgefangen, einige vom Nachbarland Jordanien. Unser Korrespondent für die Region, Moritz Behrendt.
Zur Begründung teilte die jordanische Armee mit, es habe die Gefahr bestanden, dass Raketen und Drohnen auch auf jordanischem Gebiet niedergehen würden. Den Angriff der Israelis auf den Iran hat die jordanische Regierung mit scharfen Worten verurteilt. Er sei eine Aggression gegen ein befreundetes islamisches Land, eine Verletzung der iranischen Souveränität und ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht. Ähnliche Worte der Verurteilung kamen auch aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und von weiteren arabischen Staaten. Der saudische Außenminister kündigte an, mit seinen Amtskollegen im Iran, in Jordanien und Ägypten über die Folgen des Angriffs zu diskutieren.
Israel hat nach den Angriffen auf den Iran den Ausnahmezustand ausgerufen. Das öffentliche Leben ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Schulen, Geschäfte und Büros bleiben auf Anordnung des Heimatschutzes geschlossen. Nur Supermärkte sind offen, um Lebensnotwendiges zu verkaufen. Die Menschen wurden aufgefordert, in der Nähe von Bunkern zu bleiben oder in öffentlichen Gebäuden wie Schulen Schutz zu suchen. An die Krankenhäuser ging der Appell, ihre Behandlungen in unterirdische Standorte und geschützte Bereiche zu verlegen. Die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen ab Juli mehr Geld. Der Bundesrat hat einer entsprechenden Verordnung der Bundesregierung zugestimmt. Aus dem Hauptstadtstudio Katrin Aue.
Um etwa 66 Euro im Monat erhöht sich eine durchschnittliche Standardrente nach 45 Beitragsjahren. 3,74% beträgt das Rentenplus. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD, betonte im Bundesrat, damit liege die Rentenerhöhung leicht über der aktuellen Inflation von etwa 2%. Das sei ein kleiner Hoffnungsschimmer für Rentnerinnen und Rentner angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die Rente wird jedes Jahr an die Bruttolohnentwicklung bei Beschäftigten angepasst. Dafür gibt es eine feststehende Rentenanpassungsformel. Auf der Grundlage hat das Kabinett die Erhöhung im Mai per Verordnung beschlossen.
Der Bundesrat hat außerdem zum ersten Mal über den sogenannten Investitionsbooster der Bundesregierung beraten. Die Länder machten dabei deutlich, dass sie die Pläne nur mittragen, wenn sie und die Kommunen dafür an anderer Stelle finanziell entlastet werden. Daher sucht eine Arbeitsgruppe nach Lösungen. Die Ministerpräsidenten zeigten sich optimistisch, dass das gelingt und die entsprechenden Gesetze noch vor der Sommerpause beschlossen werden können. Mit dem Investitionspaket will die Bundesregierung Unternehmen steuerlich entlasten. Die Länder befürchten, dass sie durch den Verlust an Steuereinnahmen zu stark belastet werden. Der Verteidigungsexperte der Linken Toden kritisiert den Veteranentag, der am Sonntag erstmals begangen wird. Im RBB 24 Inforadio sagte Toden, wichtig sei vor allem den Soldatinnen und Soldaten zu helfen, die mit körperlichen oder seelischen Verletzungen aus Einsätzen zurückkommen. Da werde viel zu wenig getan. Deshalb sei es verlogen, stattdessen einen Veteranentag auszurufen, so Toden. Auch der Bund Deutscher Einsatzveteranen fordert, Soldaten besser zu versorgen, die im Dienst verletzt wurden oder krank geworden sind. Der Generalsekretär des Verbandes Eckert begrüßte aber zugleich den Veteranentag. Das sei ein Tag der Anerkennung und Wertschätzung für die mehr als 10 Millionen Veteranen, sagte Eckert im RBB 24 Inforadio. Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist wieder gestiegen. Inzwischen gilt in 5 Landkreisen die zweithöchste Warnstufe 4, wie das Landesumweltministerium mitteilte. Betroffen sind die Kreise Havelland, Potsdam-Mittelmark, Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Spree-Neiße. In fast allen anderen Kreisen gilt die mittlere Stufe 3. Nur in der Uckermark ist die Waldbrandgefahr niedriger. Den Angaben zufolge mussten die Feuerwehren bis Ende Mai schon zu 125 Waldbränden ausrücken. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Buch 19 und in Steglitz 21 Grad, in Grünow 18 und in Senftenberg 21 Grad. Auch morgen sonnig und trocken bei 26 bis 30 Grad. Es beginnt auch der Sonntag, ab dem Nachmittag dann aber teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen bei bis zu 33 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Das Pulverfass Nahosten explodiert. Es war zu erwarten, Iran schlägt zurück. Drohnen fliegen gen Israel. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat seine Bevölkerung ermahnt, sich vorzubereiten, jubelt aber über einen erfolgreichen Eröffnungsschlag. Der Anfang also von was für einem Ende. Bundesaußenminister Johann Wadephul verteidigt Israels Aggression. Das Nuklearprogramm des Iran sei einfach zu gefährlich, sagte er in Kairo während einer Nahostreise.
Israel hat das Recht, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen. Dennoch kennen Sie auch unsere grundsätzliche Haltung. Wir fordern von allen Seiten dringend dazu auf, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen und die die Sicherheit der ganzen Region gefährden könnten. Deutschland steht weiter bereit, einen Beitrag zu leisten, insbesondere im Rahmen der E3 mit Frankreich und Großbritannien sowie in enger Abstimmung mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Dazu gehört unser gemeinsamer Einsatz, diplomatischer Einsatz dafür, dass Iran nicht in den Besitz der Atomwaffe kommen darf. Auch aus diesem Grunde führe ich Gespräche gerade hier in der Region. Wir beobachten die Lage in der Region weiter sehr genau und stehen dazu in enger Abstimmung mit unseren unterschiedlichen Partnern. Wir haben heute im Sicherheitskabinett unter Leitung des Bundeskanzlers uns dazu ausgetauscht. Der Krisenstab der Bundesregierung tagt in der kommenden Stunde und wird die angemessenen Maßnahmen beschließen.
Bundesaußenminister Johann Wadephul derzeit in Ägypten. Staatsführer aus aller Welt haben Israel und den Iran zur Mäßigung aufgerufen. Die Türkei und arabische Staaten kritisierten die rechte israelische Regierung von Benjamin Netanyahu scharf. Die erste Reaktion aus Moskau fasst Korrespondent Björn Blaschke zusammen.
Die Reaktionen zur israelischen Angriffswelle auf den Iran sind verhalten kritisch. Russland sei besorgt und verurteile die Eskalation, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Der Vizevorsitzende des Föderationsrates, Konstantin Kosatschow, äußerte sich in seinem Telegram-Nachrichtenkanal. Er sagt eine weitere rasche Eskalation voraus. Wörtlich, das Traurige daran ist, dass das noch nicht das Ende der Geschichte ist. Eine iranische Reaktion auf Israel ist unvermeidlich. Dabei seien die Angriffe Israels weder rechtlich noch politisch oder moralisch gerechtfertigt gewesen. Der russische Nahostexperte Arkadi Dubnov, ein Kreml-Kritiker im Exil in Israel, bringt auf Telegram den Vertrag über die strategische Partnerschaft zwischen Russland und dem Iran ins Gespräch. Das Abkommen, geschlossen Anfang des Jahres, sieht keine militärische Unterstützung vor, wenn eine Seite angegriffen wird. Vielmehr wollen die Vertragspartner dafür eintreten, dass Konflikte auf Grundlage des Völkerrechts diplomatisch beigelegt werden. Sarkastisch fragt Nahost-Experte Dubnov weiter, ob Russland dem iranischen Revolutionsführer Ali Khamenei nicht politisches Asyl bieten wolle, irgendwo in Russland in der Nähe des Ortes, in dem ein alter Verbündeter Khameneis heute wohnt, Syriens Ex-Machthaber Bashar al-Assad. Der wurde Ende des vergangenen Jahres gestürzt und floh ins russische Exil.
Björn Blaschke über Reaktionen aus Moskau auf die zugespitzte Lage im Nahen Osten. Nach Europa. Grenzkontrollen, Zurückschicken von Asylsuchenden. Deutschlands Alleingang irritiert. Erst recht zum 40-jährigen Schengen-Jubiläum, das in diesen Tagen gefeiert wird. Bei ihrem Treffen der EU-Innenminister heute wollen sie die Umsetzung des neuen gemeinsamen europäischen Asylsystems vorantreiben. Allerdings ohne den zuständigen deutschen Minister. EU-Korrespondentin Katrin Schmidt.
Als die europäischen Innenministerinnen und Minister am Abend mit dem Boot stimmungsvoll in das 40-jährige Jubiläum reinschipperten, 12 gemütliche Bootskilometer auf der Mosel mit dem Ziel Schengen, da fehlte vor allem einer. Deutschlands neuer Ressortchef Alexander Dobrindt. Termingründe, heißt es. Es hat aber auch etwas Symbolisches, denn kein anderes Land der EU setzt die Idee von Schengen, das grenzenlose Reisen und Pendeln in Europa, derzeit so sehr unter Druck. Und viele in der EU fragen sich, für was genau? Fabienne Keller ist liberale Europaabgeordnete aus Frankreich und ehemalige Bürgermeisterin der Grenzstadt Straßburg.
Dieser Mechanismus ist wenig wirksam. In Straßburg zum Beispiel verursachen sie große Verkehrsbehinderungen.
All das liefert Diskussionsstoff auf EU-Ebene. Aber man sei ja, wenn auch nicht in Luxemburg, sonst intensiv im Gespräch, sagt EU-Innenkommissar Magnus Brunner.
Wir sind natürlich im ganz engen Austausch mit Innenminister Dobrindt. Das ist ganz entscheidend, dass Deutschland mit den Nachbarstaaten das Gespräch sucht, über bessere Möglichkeiten auch diskutiert. Ich verstehe natürlich die Sorgen auch, die Deutschland hat. Deutschland war stark betroffen von den Migrationsströmen.
Inzwischen sinkt die Zahl der Asylantragsteller in Deutschland Monat für Monat. Im Mai waren es laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge noch knapp 8.000 Erstanträge, der niedrigste Wert seit 4 Jahren. Viele Nachbarn sehen den neuen deutschen Asylkurs daher umso mehr mit Sorge. Pascal Arimon ist EU-Abgeordneter aus Ostbelgien, das im Norden an die Niederlande, im Osten an Deutschland und im Süden an Luxemburg grenzt.
Ich habe die Befürchtung, dass strengere Kontrollen das Problem an den Binnengrenzen nicht lösen, aber immensen Schaden wirtschaftlicher und politischer Art anrichten können.
Es wimmelt derzeit in Europa vor nationalen Sonderlösungen, die nur schwer unter den Hut der europäischen Rechtslage passen. Angefangen von Italien, Griechenland und Ländern an der Balkanroute, die schon längst viele Geflüchtete ohne Registrierung weiterziehen lassen. Über Polen, das EU-Asylrecht an der Grenze zu Belarus aussetzt, um sich gegen hybride Kriegsführung Russlands zu wehren. Bis hin zu den Niederlanden, die die härteste Asylpolitik aller Zeiten etablieren wollten, an deren Umsetzung die Regierungskoalition jedoch gerade gescheitert ist. Die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die die Fäden der Asylpolitik in Brüssel zusammenzuhalten versucht, erklärt das mit einer Art Zwischenphase.
Das Dilemma ist zurzeit, dass wir noch nach den alten Asylregeln arbeiten, die, wie wir alle wissen, ihre Mängel haben. Deshalb haben wir den neuen Pakt für Asyl und Migration beschlossen, der bis spätestens Sommer 2026 umgesetzt sein soll. Ich kann nur appellieren, das so schnell wie möglich umzusetzen, weil dadurch viele der offenen Fragen gelöst werden.
Ursula von der Leyen im Bericht von Katrin Schmidt. Nach Brandenburg auf den Potsdamer Brauhausberg. Da gibt es jetzt Pläne für die Wiederbelebung für das verfallende alte Landtagsgebäude. Es soll Herzstück eines Unicampus werden. Softwaremilliardär Hasso Plattner finanziert den Umbau. Doch in welchem Zustand ist das Gebäude eigentlich? Regionalreporterin Jacqueline Pivon war dort.
So, schön vorsichtig, ein bisschen verteilen.
Jan Kretschmer läuft über einen Berg aus zerbrochenen Dachziegeln. Über ihm ragen schwarz verkohlte Holzbalken in den blauen Himmel. Hier oben hat es vor knapp einem Jahr gebrannt, im Plenarsaal des ehemaligen Landtags in der Nähe des Potsdamer Hauptbahnhofs.
Ja, ich glaube, hier sieht man tatsächlich ganz gut, dass es einfach Zeit wurde, etwas zu tun oder Zeit wird, etwas zu tun. Weil so ein Brandschaden ist nicht nur für den Augenblick schlecht, sondern am Ende des Tages wird es dann auch irgendwann Zeit, das zu sanieren und das abzudichten, sodass nicht die Gebäudeteile darunter wirklich so leiden, dass man sie im Zweifel eben nicht mehr nutzen kann.
Jan Kretschmer ist Eigentümer des denkmalgeschützten Gebäudes und sein Unternehmen KW Development wird das alte Backsteingebäude sanieren und es danach schlüsselfertig an Hasso Plattner übergeben. Kretschmer profitiert von Plattners Investitionen.
Natürlich sind wir auch in der Lage, daraus am Ende in irgendeiner Weise monetäre Erfolge zu erzielen. Aber das ist ein weiter Weg, Thema 1. Und Thema 2, es ist auch ein ungewisses Spiel.
Das Gebäude ist in keinem guten Zustand. Schon jetzt sind fast alle Fenster im Gebäude kaputt. Überall liegen zerbrochene Glasscherben. Die Wände sind voller Graffiti, Kabel liegen offen und Türen wurden herausgerissen. Durch die Löscharbeiten des Brandes ist in den Stockwerken darunter der Holzfußboden aufgequollen. Einige ehemalige Landtagsbüros haben Schimmel an den Wänden. Jan Kretschmer schreckt das alles nicht ab. Er hat Erfahrung mit denkmalgeschützten und verfallenen Gebäuden. Sein Unternehmen saniert aktuell auch einen Teil der alten Belitzer Heilstätten.
Meistens sind die Gebäude, die wir uns noch angucken, die schicken alten. Fahren Sie irgendwo hin, selten sind es die Neubauten, die Sie dann anstaunen und sagen, oh, ist das toll. Sondern in aller Regel stehen Sie irgendwo in der Altstadt und sagen, oh, ist das schön. Ja? Die Enge, die besonderen Gebäude, die tolle Architektur, am Ende ist doch das Alte tatsächlich meistens deutlich schöner als das, was man neu baut.
Kritiker befürchten bei dem gesamten Projekt eine mögliche Abhängigkeit der Uni von Plattners finanziellem Engagement und sie sehen die Autonomie der Hochschule gefährdet. Eigentümer Jan Kretschmer unterstützt die Pläne des Hasso-Plattner-Instituts.
Es gibt immer was zu meckern, weil ja die Investoren immer die Bösen sind. Aber wenn ich sage, wir investieren in die Zukunft, wir investieren in die Bildung, wir investieren in unsere Kinder, so leid es mir tut, dann sehe ich da ein wenig Schlechtes.
Für den Bauunternehmer ist jetzt wichtig, dass Genehmigungen schnell erteilt werden, sagt er. Nur so könne das Projekt zügig vorangebracht werden. Wenn es nach Kretschmar geht, könne man in 4 Jahren fertig sein. Die Stadt Potsdam rechnet mindestens mit 10 Jahren.
Jacqueline Pivon war im früheren Landtagsgebäude in Potsdam auf dem Brauhausberg, das jetzt zum Unicampus werden soll. Zumindest in den, wie sie sagte, nächsten 10 Jahren vielleicht.
RBB 24 Inforadio Sport.
Das waren noch Zeiten für die Fußballbegeisterten in der Lausitz, als Energie Cottbus in der Fußball-Bundesliga war. Erinnern sich viele mit Stolz dran an dieses Abenteuer, als es in Cottbus gegen Borussia Dortmund ging oder gegen Bayern München. Das alles begann vor 25 Jahren genau mit dem sensationellen Aufstieg in die Bundesliga. Sportreporter Jakob Rüger erinnert an diesen größten Erfolg der Vereinsgeschichte von Energie Cottbus, und zwar zusammen mit zwei Legenden von damals.
Eduard Geier steht auf dem Rasen im Stadion der Freundschaft. Es hat sich einiges verändert in der Heimspielstätte von Energie Cottbus in diesen 25 Jahren. Und doch kommen beim ehemaligen Trainer die Erinnerungen an die Gefühle und die Atmosphäre an diesem heißen Tag im Mai 2000 wieder hoch.
Einfach froh, glücklich und zufrieden, und vor allen Dingen, es war ja eine Bombenstimmung. Ja, das sind Erinnerungen, die bleiben im Haften. Ich denke, bei den Fans genauso wie bei Trainern, Funktionären und Spielern.
Momente für die Ewigkeit. Tausende Fans in Rot und Weiß stürmen den Rasen. Geier singend oberkörperfrei in der Kabine. Torschütze Detlef Irrgang, der von den beseelten Anhängern auf Händen getragen wird.
Als der Schiedsrichter abgepfiffen hat, gigantisch, was hier los war. Die Fans waren auf dem Platz. Wir mussten auch teilweise uns in die Kabine verdrücken. Wir haben sicherlich dann etliche Tage zusammen gefeiert. Wir sind dann empfangen worden von einer Oberbürgermeister am Staatstheater.
Auf den Aufstieg ein Dreifaches! Singe, sage, singe, sage!
Cottbus, die Stadt tief im Osten, war plötzlich auf der Bundesliga-Landkarte eine Sensation. Geier und Detlef Irrgang haben ihre teils kuriosen Erinnerungen an den Aufstieg zum Jubiläum in einer Talkrunde im Stadion der Freundschaft mit den Energiefans geteilt.
Die Gastronomie war so glücklich gewesen. Wir konnten eigentlich als Spieler die Urlaubswoche, sage ich jetzt mal, überall hingehen, und es gab Freigetränke.
Irrgang sicherte sich mit seinem Tor beim 2:0 Erfolg im entscheidenden Spiel gegen Köln den Titel Fußballgott auf Lebenszeit in der Lausitz. Auch die Fans denken gern zurück an die besonderen Tage.
Unglaublich. Es stand ja auch die ganze Stadt Kopf. Das war ja totaler Irrsinn. Das hätte auch, glaube ich, nie jemand angenommen und geglaubt, dass das so passt.
Ich bin 20 Jahre alt, aber mein Vater war damals schon hier und er hat mir natürlich alles erzählt. Und Eduard Geier ist natürlich für mich als Cottbus-Fan ein Riesenmann.
Pure Legende von Energie halt, ne? Das ist der eigentlich so der erste große Trainer in meinen Augen.
Eduard Geier, der Vater des Erfolges, der bis heute eng mit Energies Bundesliga-Geschichte verbunden ist.
Das letzte Spiel zu Hause gegen Köln, wir mussten gewinnen. Und ich denke, die Fans, die haben auch alle gezittert und haben mit uns gestanden. Aber es war eine unheimliche Euphorie. Wir konnten eigentlich nicht verlieren an dem Tag.
Der 26. Mai 2000 markiert bis heute den größten Erfolg der Cottbusser Vereinsgeschichte. Insgesamt 6 Jahre spielte Energie erstklassig. Als Drittligist ist die Bundesliga aktuell aber ganz weit weg.
Also umso schöner die Erinnerungen an die Zeit vor 25 Jahren, als Energie Cottbus aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Daran erinnerte Sportreporter Jakob Rüger.
Werbung. Weißt, Karle, was Dingel bedeutet?
Dingel?
Dingel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
Auf unsere Natur, auf unseren Wald und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
Und es ist Sommer, zumindest heute und morgen und noch die erste Hälfte ungefähr des Sonntags. Dann ist erstmal wieder vorbei. Also erstmal ungestörter Sonnenschein. Heute bis zu 26 Grad, morgen bis zu 30 Grad und Sonntag früh zumindest dann schwülheiß.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Michael Mellinger.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Im Dreieck Pankow auf der Überleitung zur A114 Richtung Pankow steht ein defektes Fahrzeug und es sind Personen auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Langer Stau an einer Baustelle mit plus 45 Minuten. Und in Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben ebenfalls Baustellenstau mit plus 20 Minuten. Stadtverkehr Berlin, Sie kommen überwiegend gut voran. Ein paar Minuten länger dauert es auf der A100 in Richtung Wedding vorm Dreieck Funkturm. In Prenzlauer Berg auf der Schiefelbeiner Straße bis zur Wichertstraße und an der Kreuzung Schönhauser Allee und Wisbier Straße. Malchow, auf der Darßer Straße in Höhe Piesporter Straße sind die Ampeln ausgefallen.
20 Minuten nach 12.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mein Name ist Michael Castricius. Einen schönen guten Tag. Dem israelischen Angriff sind führende Köpfe des iranischen Militärs zum Opfer gefallen, darunter der Kommandeur der Revolutionsgarden und der Generalstabschef. Auch Nuklearwissenschaftler, die am iranischen Atomprogramm arbeiteten, sind tot. Die Nachrichten mit Michael Mellinger.
Nach dem Angriff Israels auf den Iran wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Der britische Premier Starmer und andere Regierungschefs riefen beide Seiten zur Zurückhaltung auf. Israel hat nach eigenen Angaben in der Nacht mehr als 100 Ziele im Iran beschossen, darunter Atomanlagen und Raketenabschussrampen. Irans Außenminister sprach von einer Kriegserklärung. Der Iran griff Israel inzwischen mit Drohnen an, die aber offenbar abgefangen wurden. Die israelische Regierung begründet ihren Angriff damit, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. Bundeskanzler Merz hat am Morgen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu telefoniert und sich über die Situation im Nahen Osten informiert. Auch er äußerte sich besorgt. Gabor Hallas aus unserem Hauptstadtstudio.
Friedrich Merz erklärte, die Bundesregierung rufe beide Seiten dazu auf, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen und die gesamte Region destabilisieren könnten. Deutschland stimme sich eng mit Frankreich, Großbritannien und den USA ab. Merz teilte mit, dass am Morgen das Sicherheitskabinett beraten habe. Dazu gehören neben dem Kanzler, der Vizekanzler und auch Innen-, Außen- und Verteidigungsminister. Der Kanzler sagte, die Bundesregierung sei in Sorge über das weit vorangeschrittene iranische Atomwaffenprogramm. Das verstoße gegen den Atomwaffensperrvertrag und sei eine ernsthafte Bedrohung für die gesamte Region, insbesondere für Israel. Merz sagte auch, Deutschland habe Vorkehrungen getroffen, um Bundesbürger in Israel und im Iran zu schützen, aber auch jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland.
RBB 24 Inforadio, der Verkehrsdienst mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A19 Rostock Richtung Dreieck Wittstock-Dosse. Zwischen Rastplatz Eldetal und Dreieck Wittstock-Dosse steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,47%. Der Bundesrat hat am Vormittag einer entsprechenden Rechtsverordnung zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Die Anhebung war noch von der vorherigen Bundesregierung auf den Weg gebracht worden. Experten sehen die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rechnet mit einem Wachstum von 0,3% im laufenden und 1,7% im nächsten Jahr. Die aktuelle Vorhersage liegt nah an den Prognosen anderer Forschungsinstitute. Größter Treiber der Konjunktur ist demnach das Investitionspaket für Infrastruktur der Bundesregierung. Dazu kommt laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft, dass der private Konsum wieder anzieht und mehr Unternehmen wieder investieren. Belastend für die Wirtschaft sei aber vor allem die US-amerikanische Zollpolitik. Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien ist einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Die Experten erhoffen sich davon Erkenntnisse über die Ursache des Unglücks. Nach neuesten Angaben der Polizei wurden bei dem Absturz gestern in Ahmedabad 241 Insassen des Flugzeugs und mindestens 24 Menschen am Boden getötet. Aus Neu-Delhi, Peter Hornung.
Am Morgen war Indiens Premierminister Narendra Modi an der Unfallstelle, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Zuvor hatte er ein Krankenhaus besucht, in dem Opfer der Katastrophe behandelt werden. Verletzte, die sich auf dem Gelände aufgehalten hatten, auf das die Boeing gestern abgestürzt war, aber auch den einzigen überlebenden Passagier, einen Briten mit indischen Wurzeln. Der Mann wurde nur leicht verletzt, er hat Verbrennungen an einer Hand. In der Rechtsmedizin versucht man derzeit, die Toten anhand der DNA zu identifizieren. Indischen Medien zufolge denkt die betroffene Fluglinie Air India inzwischen darüber nach, alle Maschinen vom Typ 787 Dreamliner zunächst am Boden zu lassen.
Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist wieder gestiegen. Inzwischen gilt in 5 Landkreisen die zweithöchste Warnstufe 4, wie das Landesumweltministerium mitteilte. Betroffen sind die Kreise Havelland, Potsdam-Mittelmark, Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Spree-Neiße. In fast allen anderen Kreisen gilt die mittlere Stufe 3, nur in der Uckermark ist die Waldbrandgefahr niedriger. Den Angaben zufolge mussten die Feuerwehren bis Ende Mai schon zu 125 Waldbränden ausrücken. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Buch 19 und in Steglitz 21 Grad, in Grünow 18 und in Senftenberg 21 Grad. Auch morgen sonnig und trocken bei 26 bis 30 Grad. So beginnt auch der Sonntag, ab dem Nachmittag dann aber teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen bei bis zu 33 Grad. Die Zeit 12.26 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Dokumentale heißt jetzt tatsächlich Doxumentale, aber das ändert nichts daran, dass es eines der interessantesten der um die 50 Medienfestivals auf dem Berliner Festivalkalender ist. Herzlich willkommen, ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin Abgedreht hier im RBB 24 Inforadio. Der weltweite Kunstgigant Documenta hatte also ein Problem damit, dass es ein kleines Berliner Festival für nicht-fiktionales Erzählen gibt, das Dokumentale heißt. Zwar haben sich die Kassler damit ziemlich lächerlich gemacht, aber trotzdem musste zum Start der zweiten Dokumentale-Ausgabe hier in Berlin das Festival in Doxumentale umgetauft werden. Am Programm ändert sich nichts mit oder ohne X. Mehr dazu am Ende von Abgedreht. Außerdem im Gespräch heute das Regieduo Ole Elfenkemper und Katrin Seewald über ihren Dokumentarfilm An Hour from the Middle of Nowhere, der auch zu den Kinoneustarts der Woche gehört. Und mit denen geht es jetzt los im Überblick. Es ist schon lange nicht mehr nur ein Trend, sondern fast schon ein Muss oder je nachdem, wie man es sieht, eine Masche. Was mal als Trickfilm erfolgreich war, wird irgendwann ganz einfach noch einmal als Realfilm neu gedreht. Nach Schneewittchen und Lilo und Stitch allein in diesem Jahr gibt es nun auch noch ein Remake von Drachenzähmen leicht gemacht, der vor etwas über 20 Jahren zum Überraschungserfolg wurde. Die Story ist dementsprechend bekannt. Auf der von Drachen heimgesuchten Wikingerinsel Berg wird der mächtige Sohn des Dorfoberhaupts zum Helden und Drachenzähmer.
Was willst du jetzt machen?
Wahrscheinlich irgendwas Dummes.
Das wäre ja nichts Neues.
Dann irgendwas Verrücktes. Es liegt an uns.
Uns?
Bleib bei mir. Okay, mein Freund, bist du bereit?
An der Geschichte selbst gibt es natürlich nichts auszusetzen. Die ist genauso gut, abenteuerlich, witzig und spannend wie das Original. Was aber nicht so gut funktioniert, sind die echten Schauspielerinnen und Schauspieler in der natürlich auch am Computer entstandenen Bergumgebung und vor allem bei der viel zu schnellen und hölzern wirkenden Umherfliegerei auf Drachenrücken. Trotzdem macht Drachenzähmen leicht gemacht immer noch Spaß, aber einen Mehrwert im Vergleich zum Original, den gibt es nicht. Mit dem Dokumentarfilm An Hour from the Middle of Nowhere von Ole Elfenkemper und Katrin Seewald begibt man sich in die Wälder des US-Bundesstaates Georgia, wo nahe der Kleinstadt Lumpkin das zweitgrößte Abschiebegefängnis der USA liegt. Wer hier gelandet ist, hat kaum eine Chance mehr, legal amerikanischen Boden zu betreten. Der Film ist vor allem auch ein Porträt des Anwalts Marty Rosenbluth, der zu den wenigen gehört, die sich dort für die Rechte der Inhaftierten auf der Abschiebebank einsetzen.
wie aussichtslos seine Arbeit zu sein scheint und wie wichtig sie genau deswegen ist, das macht der einfühlsame, leise Dokumentarfilm eindrucksvoll spürbar. An Hour from the Middle of Nowhere. Der Schmetterlingseffekt einer internationalen Sicherheitskonferenz, die vor 50 Jahren dann eben doch die Welt veränderte. Darum geht es dem finnischen Dokumentarfilmer Arthur Frank in seinem Film Der Helsinki-Effekt. Er hat sich auf Spurensuche im Archivmaterial der KSZE-Konferenz begeben und ergründet dabei mit feinem Witz und in der deutschen Fassung mit der Stimme von Bjarne Mädel, welche diplomatische Schwerstarbeit dieses groß angelegte Zusammentreffen der Nationen war und was man daraus gelernt haben könnte.
Vielleicht, dass ich Diplomatie, Dialog und Verhandlungen so unvollkommen, extrem langwierig oder frustrierend sie auch immer sein mögen, eigentlich ganz schön finde.
Nicht nur die Konferenz selbst wird so zu einem lebendigen und hoffnungsvollen Stück Geschichte und sorgt für nostalgische Diplomatie-Sehnsuchtsgefühle. Lebendig werden auch per KI-Stimme einige der großen politischen Akteure dieser Zeit in vertonten Mitschriften und Geheimdokumenten von damals. Eine amüsante Geschichtsstunde und Ode an die Diplomatie. Der Helsinki-Effekt. Das waren die Kinoneustarts der Woche im Überblick. In An Hour from the Middle of Nowhere zeigt das junge Regieduo Katrin Sewart und Ole Elfenkemper den Bürgerrechtsaktivisten und Anwalt Marty Rosenbluth bei seiner Arbeit. Ausgangspunkt für diesen Film war ein Artikel über eines der größten Abschiebegefängnisse der USA nahe eines entlegenen Orts in Georgia.
Die Chance, wenn du dann da eingeknastet bist in diesem Detention Center, dann sind die Chancen natürlich für Freilassung sehr, sehr gering.
Genau. Und da war so ein Bild drin in diesem Artikel von Lumpkin, von diesem Ort. Und das sah so verlassen aus und irgendwie so kurios. Und da sind wir irgendwie hängen geblieben. Haben ein bisschen nochmal recherchiert im Internet und haben Marty tatsächlich auf Facebook gefunden.
Marty Rosenbluth war lange selbst Dokumentarfilmemacher, bevor er sich irgendwann sagte, ich will keine Filme mehr machen über Menschen, die etwas Gutes tun. Ich will selbst etwas tun. Also fing er mit fast 50 Jahren an, Jura zu studieren, wurde Anwalt und setzt sich seit einigen Jahren nun schon vor allem für die Rechte der Menschen ein, die in Lumpkin festgehalten werden. Begonnen hat das Regieduo, das auch privat ein Paar ist, die Arbeit am Film sogar noch vor Corona und unter Trump. Für das, was sie erzählen und für den Alltag von Marty Rosenbluth macht es aber kaum einen Unterschied, dass Trump nun wieder an der Macht ist.
Also wir glauben prinzipiell, dass wenn wir jetzt noch mal einen Film über Marty machen würden, seine Arbeit hat sich jetzt nicht so sehr verändert. Was unter Trump jetzt natürlich noch ein größeres Problem ist, dass er jetzt natürlich die Leute angreift oder versucht abzuschieben, die eigentlich mal legal ins Land gekommen sind, ne? Die unter der Biden-Regierung dann einen bestimmten Schutz bekommen haben.
Ist es eine traurige Wahrheit auch, dass sich nicht so viel verändert? Und das ist Martys Credo auch immer, was er immer wieder sagt. Leute, es ändert sich nichts, egal wer da oben sitzt, egal wer an der Macht ist. Meine Arbeit sieht immer gleich aus.
Katrin Sewart und Ole Elfenkemper, ihr Film An Hour from the Middle of Nowhere, jetzt im Kino. Kino und noch viel, viel mehr gibt es seit Mitte der Woche mit der zweiten Dokumentale, die jetzt Doxumentale heißen soll, weil die Documenta in Kassel nichts Besseres zu tun hatte, als sich um so einen Quatsch zu kümmern. Am Festival selbst von Anna Ramskogler-Witt und Vivian Schröder und dieser herrlichen Programm-Wundertüte des nicht-fiktionalen Erzählens ändert das aber zum Glück nichts.
Something is there.
Let it come to you.
Kino nicht nur im Kino, sondern auch im Zeiss Planetarium, im Kater Blau oder der Skatehalle, Virtual Reality, Lesungen, Konzerte, Partys, Podcasts und sogar Aikido-Sessions in den Atelier Gardens, dem Festivalzentrum am südlichen Rand des Tempelhofer Feldes, nur eine von 18 Festival-Locations. Fast immer, so Anna Ramskogler-Witt, geht es auf der Dokumentale um ein Spiel mit den unterschiedlichsten und manchmal auch ungewohnten dokumentarischen Erzählformen. Für jeden ist etwas dabei und wer für das eine kommt, der bleibt dann im besten Fall für das andere, so Vivian Schröder.
So versuchen wir, die Welt größer aufzumachen, die Leute neugierig zu machen und einzuladen, herzukommen und zu entdecken.
Wie und wo etwas erzählt wird, ist auf der Dokumentale fast so spannend wie das, was erzählt wird.
Just know that we will stand behind you.
And then the magic happens.
Wer allerdings einen thematischen roten Faden sucht, der wird enttäuscht. Die Vielfalt selbst ist hier das Programm. Fotoausstellungen, Podcasts live vor Publikum, ein ausgewähltes Kinderprogramm sowie verschiedene Workshops. Und dazu Dokumentarfilme, deren Themen von syrischen Fluchtgeschichten über das Porträt eines queeren Rabbis bis zu Schallplattensammlern im früheren Jugoslawien oder der ersten US-Amerikanerin im All reichen. Die Dokumentale ist schon im zweiten Jahr nun die erste Adresse für alles, was nicht-fiktionales Erzählen angeht. Und dazu gibt es Genuss und Begegnungen.
Ich freue mich auf eine Lesung auf der Dachterrasse in den Ateliergans mit Blick übers Tempelhofer Feld und einem Glas Weißwein in der Hand.
Auf die ganzen Menschen, auch neue Menschen, die ich kennenlernen werde, da freue ich mich sehr drauf.
Die zweite Dokumentale jetzt also mit ausge-x-tem K als Doxumentale bis zum 22. Juni noch. Das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
Und wir drehen wieder auf.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Die deutsche Autoindustrie ist auf Talfahrt ohne Bremse, hat als einzige Vorzeigebranche die Talsohle noch lange nicht erreicht. Das warnt jedenfalls der Unternehmenskreditversicherer Atradius. Er beobachtet wachsende Kreditausfälle bei Unternehmen, berichtet Wirtschaftsreporter Johannes Frevel.
Ob Mercedes, Porsche, Volkswagen, Ford oder auch zahlreiche Zulieferer wie etwa Continental oder Bosch, die Autoindustrie steckt in einer tiefen Krise. Etwa 20.000 Stellen sind seit dem Vorjahr bereits weggefallen, viele weitere sind gefährdet oder stehen bereits auf der Streichliste. Mit radikalen Sparmaßnahmen versucht die Branche gegenzusteuern. Zu hohe Kapazitäten, zu geringe Nachfrage. Deutschlands einstige Vorzeigebranche befinde sich mit Stellenabbau und Werksschließungen wohl noch länger auf Talfahrt, erwartet Jens Stobbe. Er ist Risikomanager beim Unternehmenskreditversicherer Atradius.
Wir sehen hier wirklich ein strukturelles Problem. Wir sehen im Moment in Deutschland eine erhebliche Überkapazität in der Produktion. Ford geht ja auch gerade durch die Presse, dass die Werke hier in Deutschland nur eine Auslastung von unter 10% haben. Dadurch schwindet natürlich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hersteller.
Atradius versichert etwa Lieferantenkredite. Ein Hersteller liefert an ein anderes Unternehmen, das zahlt aber nicht. Ein wachsendes Problem, bei dem der Kreditversicherer einspringen muss.
Wir sehen natürlich schon eine steigende Schadenssituation hier. Also wir kommen natürlich aus einer Phase, wo wir sehr geringe Insolvenzquoten hatten. Insofern kommen wir aus einer sehr, sehr komfortablen Situation. Aber wir sehen in der Tat deutlich steigende, erstens eine deutlich steigende Schadenssituation und wir sehen auch einen deutlichen Anstieg von Nichtzahlungsmeldungen. Und insofern erwarten wir schon auch in den kommenden Monaten eine deutlich zunehmende Schadenssituation für unser Unternehmen.
Der Ausblick für die Autoindustrie ist von Risiken geprägt. Im vorigen Jahr sank die Produktion um 5,7%. In diesem Jahr wird ein weiteres Minus von 5%, im nächsten Jahr von 2,6% erwartet. Eine Talfahrt ohne zunächst absehbares Ende. Die Kombination aus Transformation zur Elektromobilität, US-Zöllen, sinkender Nachfrage aus China und zugleich von dort wachsendem Wettbewerb habe es so noch nicht gegeben, resümiert Atradius Risikomanager Jens Stobbe.
Die chinesischen Hersteller lernen sehr schnell. Es kommen jetzt neue Modelle auf den Markt, die auch durchaus preislich attraktiv sind. Die intensivieren ihre Bemühungen. Natürlich werden die auch im europäischen Markt eine immer größere Rolle spielen.
Als Verlierer gelten neben Deutschland osteuropäische Länder, aus denen deutsche Hersteller einen Teil ihrer Zulieferungen beziehen. Etwa in Ungarn hängen rund 20% der Wirtschaftsleistung an nun sinkenden Aufträgen der deutschen Autoindustrie.
Die deutsche Autoindustrie aus der Sicht eines Unternehmenskreditversicherers. Darüber informierte Wirtschaftsreporter Johannes Frevel. Das Wetter in Berlin und Brandenburg verlockt zum Grillen an diesem Wochenende, zumindest heute und morgen Sonntag dann nicht mehr. Da könnte der Grill im Wasser ersaufen, denn im Laufe des Nachmittags, spätestens abends, wird es wohl kräftigen Regen geben. Bis dahin aber ungestörten Sonnenschein mit hohen Temperaturen. Morgen bis 26 Grad und sowohl Samstag als auch Sonntagvormittag zumindest bis zu 30 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Michael Mellinger.
Vorsicht auf der A10, östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Agner und Rüdersdorf gibt es Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle. Und Vorsicht auf der A19, Rostock Richtung Dreieck Wittstock-Dosse. Zwischen Rastplatz Eldetal und Dreieck Wittstock-Dosse steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Vorsicht auf der B101, Trebin Richtung Bad Liebenwerda. Zwischen Luckenwalde und Kloster Zinna liegen Holzteile auf der Fahrbahn. A10, westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Langer Stau an einer Baustelle mit plus 45 Minuten.
20 Minuten vor 1.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Kastrizis, einen schönen guten Tag. Das ist ein Flammenwerfer am Pulverfass. Der israelische Angriff kann weitreichende Folgen haben. Ziel waren erstmal führende Köpfe des Militärs und der Nuklearwissenschaft. Den Bau einer iranischen Atombombe zu verhindern, nennt Ministerpräsident Netanyahu als einen Grund. Die Nachrichten mit Michael Mellinger.
Israel hat offenbar eine neue Welle von Angriffen auf den Iran gestartet. Iranische Medien berichten von Explosionen unter anderem in den Millionenstädten Tabriz, Shiraz und erneut bei der Atomanlage Natanz. Die war schon bei den nächtlichen Angriffen angegriffen worden. Nach israelischen Militärangaben wurde dabei unter anderem eine unterirdische Anlage für die Urananreicherung getroffen. Der Iran griff Israel daraufhin mit Drohnen an, die aber abgefangen wurden. Die israelische Regierung hat ihren Angriff damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. US-Präsident Trump hat den Iran dazu aufgerufen, ein Abkommen über sein Atomprogramm abzuschließen. Das Land müsse einen Deal eingehen, bevor nichts mehr übrig sei, so Trump. Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,47%. Der Bundesrat hat am Vormittag einer entsprechenden Rechtsverordnung zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Die Anhebung war noch von der vorherigen Bundesregierung auf den Weg gebracht worden. Der Bundesrat hat heute außerdem zum ersten Mal über den sogenannten Investitionsbooster der Bundesregierung beraten. Die Länder machten dabei deutlich, dass sie die Pläne nur mittragen, wenn sie und die Kommunen dafür an anderer Stelle finanziell entlastet werden. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Daher sucht eine Arbeitsgruppe nach Lösungen. Die Ministerpräsidenten zeigten sich optimistisch, dass das gelingt und die entsprechenden Gesetze noch vor der Sommerpause beschlossen werden können. Im Prinzip sind sich alle einig, Bundesregierung und Länder, Deutschland soll wirtschaftlich wieder wachsen. Damit das gelingen kann, sollen Unternehmen entlastet werden. Die Bundesregierung will das erreichen, indem sie unter anderem mehr Abschreibungen ermöglicht. Unternehmen, die zum Beispiel Maschinen kaufen, können die mit 30% über 3 Jahre abschreiben. Sie zahlen also weniger Steuern. In einem weiteren Schritt sollen sie dann von ihren Gewinnen weniger Steuern bezahlen.
Nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad in Indien ist einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Die Polizei hat entsprechende Medienberichte inzwischen bestätigt. Von den gespeicherten Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Ursache des Unglücks. Dabei waren gestern mindestens 241 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Ein britischer Fluggast hat überlebt. Auch am Boden kamen Menschen ums Leben, weil das Flugzeug auf das Gelände einer medizinischen Hochschule gestürzt ist. Bisher ist von mindestens 24 Toten die Rede. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat 2 Männer angeklagt, die mit fingierten Rechnungen insgesamt mehr als 500.000 Euro erschlichen haben sollen. Den 71 und 46 Jahre alten Männern wird unter anderem gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Michael Ernst, RBB 24.
Sie sollen die Taten jeweils zusammen mit einem Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung begangen haben. Dabei wurden laut Staatsanwaltschaft zum Beispiel Rechnungen für Entsorgungs- oder Instandsetzungsarbeiten gestellt, die nie erbracht wurden. Der Amtsmitarbeiter soll jeweils Teile der erschlichenen Summen oder finanzielle Vorteile erhalten haben. Er ist inzwischen verstorben.
Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist wieder gestiegen. Inzwischen gilt in 5 Landkreisen die zweithöchste Warnstufe 4, wie das Landesumweltministerium mitteilte. Betroffen sind die Kreise Havelland, Potsdam-Mittelmark, Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Spree-Neiße. In fast allen anderen Kreisen gilt die mittlere Stufe 3. Nur in der Uckermark ist die Waldbrandgefahr niedriger. Den Angaben zufolge mussten die Feuerwehren bis Ende Mai schon zu 125 Waldbränden ausrücken. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 20 und in Eiskeller 22 Grad, in Heckelberg in Märkisch-Oderland 17 und in Senftenberg 23 Grad. Auch morgen sonnig und trocken bei 26 bis 30 Grad. So beginnt auch der Sonntag, ab dem Nachmittag dann aber teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen bei bis zu 33 Grad. Die Zeit 12.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio
mit Michael Castricius. Als Kriegserklärung wertet die Führung in Teheran Israels massive Luftattacken auf iranische Militär- und Atomanlagen. Und so hat es Ministerpräsident Netanyahu wohl auch gemeint. Angriffen in der Nacht folgten weitere am späten Vormittag. Der Iran reagiert erstmal mit Drohnenangriffen. US-Präsident Trump will mal wieder einen Deal. Darauf müsse sich der Iran einlassen, bevor von ihm nichts mehr übrig bliebe. Was über die Auswirkungen der israelischen Angriffe im Iran bekannt ist, fasst Korrespondent Benjamin Weber zusammen.
In der Atomanlage in Natanz, nördlich von Isfahan, sind nach Angaben der iranischen Atombehörde durch den Angriff Schäden entstanden. Die Behörde erklärte, es gebe zwar keine Berichte über Opfer, auch scheint keine radioaktive Strahlung auszutreten. Das bestätigt auch die internationale Atomenergiebehörde. Doch die Anlage, in der Uran angereichert wird, sei stark beschädigt. Die Untersuchungen dauerten an. Die Atomanlage Natanz ist eins von den etwa 100 Zielen im Iran, die Israel nach eigenen Angaben in den frühen Morgenstunden angegriffen hat. Weitere sind etwa militärische Einrichtungen und ein Schwerwasserreaktor. Die ersten Explosionen wurden gegen 3:45 Ortszeit aus der iranischen Hauptstadt gemeldet. Videos zeigen Feuer und Rauchsäulen inmitten des nächtlichen Teheraner Häusermeers. Wir wissen nicht, was da getroffen wurde, sagen diese Leute. Dann die nächste Explosion. Handyvideos zeigen zerstörte, mehrstöckige Wohnhäuser, Trümmer auf den Straßen, Feuer und Rauch. Menschen stehen auf den Straßen und schauen auf die zerstörten Fassaden. Feuerwehrleute fordern die Menschen auf, zur Seite zu gehen, sie ihre Arbeit machen zu lassen. Leider habe ich die Leichen von Märtyrern gesehen, sagt dieser Reporter, der vor einem zerstörten Haus steht. Tote Kinder und Mütter. Außerdem scheint hier Gas auszutreten und das Feuer ist immer noch nicht gelöscht. Wie viele Menschen bei den Angriffen gestorben sind, ist unklar. Iranische Staatsmedien melden, dass sich unter den Toten hochrangige Atomwissenschaftler befinden. General Hossein Salami, Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde, und Mohammad Bagheri, Generalstabschef der regulären Streitkräfte, wurden bei den Angriffen ebenfalls getötet. Bis auf ein schriftliches Statement des obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei gibt es wenige offizielle Reaktionen von der Führung des Landes. Khamenei schrieb am Morgen, Israel habe sein bösartiges Wesen gezeigt und müsse mit einer harten Strafe rechnen. Außenminister Araghchi machte in einem Telefonat mit seinem saudischen Amtskollegen die USA für den Angriff mitverantwortlich. Israelische Medienberichten zufolge sind aus dem Iran am Vormittag 100 Drohnen in Richtung Israel geflogen. Man habe sie vollständig abfangen können. Im Iran kursieren unbestätigte Gerüchte, nach denen auch Marschflugkörper abgeschossen worden sein könnten. Wie es weitergeht, ist unklar. International fordern viele Staaten Deeskalation. Für Sonntag waren weitere Verhandlungen über das iranische Atomprogramm zwischen den USA und Iran geplant. Das iranische Staatsfernsehen meldet unter Berufung auf einen Parlamentarier, die iranische Delegation habe ihre Teilnahme an den Gesprächen abgesagt. Am Mittag dann melden iranische Staatsmedien erneut Explosionen aus der nordwestlichen Stadt Tabriz.
Iran-Korrespondent Benjamin Weber berichtet aus dem ARD-Studio Istanbul. Erholen wir uns einen Moment von der Kriegshitze im Nahen Osten. Machen wir einen Ausflug in die Wildnis vor der Haustür, und zwar ins Wildnisgebiet Liebe Rose. Denn da feiert die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg am Sonntag ihr 25-jähriges Bestehen. Sie verspricht ein buntes Programm für die ganze Familie, Motto Wunderwelt Wildnis. Vorsitzender des Stiftungsrates ist der Naturschützer Christoph Schenk. Er verwaltet nicht nur Förderanträge und Projekte, sondern verbringt auch Tage und Nächte in Brandenburgs Wildnis. Vorhin erzählte er, was ihn daran reizt.
Ja, wenn immer der Stundenplan das zulässt, aber es ist eine unglaublich magische Erfahrung. Also tatsächlich gab es mal eine Nacht, da ist der Vollmond aufgegangen, so wie man jetzt eigentlich auch die Tage sehen. Und dann haben wir Wölfe heulen gehört und das war wie eine Erfahrung aus fernen Welten oder, ja, man könnte auch fast denken, aus vergangenen Zeiten. Und dass man sowas in so einem dicht besiedelten Land wie Deutschland erleben kann, Natur ohne uns, für uns, das ist unglaublich beeindruckend.
Welche Tiere und Pflanzen erleben Sie da noch?
Ja, da gibt es natürlich eine ganze Reihe. Einige, die finden wir auch in den bewirtschafteten Wäldern, aber wir finden natürlich auch Seeadler dort. Wir haben Rotwild, wir haben Fischotter. Es gibt interessante Vogelarten wie den Ziegenmelker, also ein nachtaktiver Vogel, der dort auch brütet. Also es ist schon unglaublich reichhaltig, auch diese Flächen mit eben besonders trockenen Gebieten, fast wüstenartig, aber dann auch die Moore. Also es ist wirklich ein Paradies der Natur.
Nun sprechen wir, das wird manche vielleicht gewundert haben, von Wildnis in Brandenburg. Was unterscheidet Wildnis da von Kulturlandschaften oder Naturschutzgebieten?
Also von Kulturlandschaften gibt es natürlich einen fundamentalen Unterschied. Und zwar ist Wildnis eigentlich der Wille der Landschaft. Also es ist nicht der Mensch, der dort regelnd und ordnend eingreift, sondern es ist die natürliche Entwicklung der Natur. Etwas, was wir gerade in Mitteleuropa völlig verlernt haben, was wir auch gar nicht mehr im Blick haben, was wir uns kaum noch vorstellen können. Und das kann man tatsächlich dann in Brandenburg auf diesen Flächen erleben. Und für das geschulte Auge sind diese Flächen tatsächlich auch die Urwälder von morgen. Also, dass der Mensch nicht ordnend eingreift, und das bietet für uns auch so einen Raum, ja, natürlich der Referenzflächen, dass wir wissen, wie Natur dann zum Beispiel mit Windwürfen umgeht, mit Feuer umgeht, mit Käferkalamitäten umgeht. Aber es gibt uns auch so eine gewisse Demut, ja, zu sehen, okay, was macht denn die Natur, wenn wir nicht der große Regulator sind?
Herr Schenk, Sie kommen dafür aus Frankfurt angereist, nicht von der Oder, sondern vom Main. Da sind Sie Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft. Warum Brandenburg, warum nicht Hessen?
Ja, Brandenburg hat ein außerordentliches Potenzial, und das waren eben ganz besonders diese ehemaligen Truppenübungsplätze. Und wie gesagt, wir sind in einem sehr dicht besiedelten Land. Es gibt nicht so viele freie Flächen für die Natur. Und ausgerechnet Truppenübungsplätze, wo man es eigentlich gar nicht so erwartet hätte, weil das sind ja eigentlich geschundene Landschaften. Also dort wurde ja eigentlich das Schlimmste getan, was man Landschaften antun kann. Also es wurden Bomben abgeworfen, Panzer haben geübt, Schießbahnen gibt es. Aber das war ein relativ geringer Teil auf diesen Flächen, und der Rest ist eben eigentlich unberührte Natur schon über sehr, sehr lange Zeiträume geblieben. Und was wir eben nicht haben auf diesen Flächen, ist eine intensive Jagd. Wir haben keinen intensiven Pestizid- und Düngereinsatz. Also wir haben alles das, was wir in der Kulturlandschaft haben und was uns vor allem in der jüngsten Zeit einen unglaublichen Artenschwund auch in Deutschland beschert, will man ja vielleicht gar nicht sagen, verursacht. Das haben wir da alles nicht. Und deswegen sind diese Truppenübungsplätze eigentlich gute Startpositionen für eine Wildnisentwicklung in Deutschland.
Und da haben Sie sich vor 25 Jahren eben und im Folgenden tatsächlich durchgesetzt, etwa gegen Gewerbegebiete. War das schwer?
Ja, also auf jedem Quadratmeter in Deutschland gibt es massive Begehrlichkeiten, und von daher ist es sehr schwierig, und Wildnis braucht große Flächen. Also mit wenigen Quadratmetern können wir da nicht anfangen, sondern wir brauchen Tausende von Hektar. Und das ist natürlich sehr schwierig, ist auch heute noch schwierig. Und auch da gab es ganz viele Vorstellungen, was man da machen könnte, von Wildwest-Themenpark bis Turbinentestgelände, natürlich intensive Forst- und Landwirtschaft zum Teil vielleicht auch, Bejagung. Also es gab und gibt, muss man sagen, große Flächenkonkurrenz in Deutschland. Und da muss man jetzt auch ein bisschen relativieren, denn wir haben eigentlich den Plan in Deutschland, 2% Wildnis Flächen zu schaffen. Und wenn ich sage wir, dann ist es tatsächlich wir alle, nämlich die Nation, weil das ist ein Regierungsauftrag auch. Also die Regierung hat sich das selber ins Stammbuch geschrieben. Hätte eigentlich schon vor 5 Jahren erreicht werden sollen. Wir sind immer noch bei winzigen kleinen 0,6%. Also das ist ein ganz verschwindend kleiner Teil. Aber wir haben weiter noch Potenzial eben auf solchen Übungsplätzen, auf ehemaligen Bergbaufolgelandschaften, in den Auengebieten. Also wir können schon noch einiges dazu packen für dieses wichtige Potenzial Wildnis.
Und zumindest geht Brandenburg da voran mit der Wildnis. Übermorgen feiert die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg ihr 25. Jubiläum. Und zwar im Wildnisgebiet Liebe Rose. Ab 13 Uhr mit buntem Programm Wunderwelt Wildnis heißt das. Naturschützer Christoph Schenk war das. Er ist Vorsitzender des Stiftungsrates.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Über 100 Werke aus 52 internationalen Sammlungen hat sich das Museum Barberini in Potsdam für eine Ausstellung geliehen. Werke nicht von irgendwem, sondern von einem der Pioniere des Impressionismus. Impressionismus von Camille Pissarro. Morgen eröffnet die Schau mit dem Franzosen, der ein sehr bewegtes Leben hatte. Laut Kulturreporter Sebastian Mehrheim spiegelt sich das in der Ausstellung.
Dieses bewegte Leben begann in einer dänischen Kolonie auf einer Antilleninsel. Mit französisch-portugiesischen Wurzeln wuchs er mitten im 19. Jahrhundert multikulturell auf. Und das zeigt sich auch in seinen frühen Gemälden mit Palmen und Inselstrand. Museumsdirektorin Ortrud Westheider erklärt.
Der erste Raum zeigt ihn eben auf San Tomas und in Venezuela, wo er auch an der Seite eines dänischen Malers angefangen hat, unter freiem Himmel zu malen. Also ganz anders als alle anderen französischen Impressionisten kommt er von außen mit einem offenen Blick. Das ist ja auch der Titel unserer Ausstellung. Er war Weltbürger.
Und er war auch ein Anarchist. Das allerdings nicht als radikaler Bombenwerfer, sondern im Geiste. Die kapitalistische Geldscheffelei war nichts für ihn. Er wollte anderes.
Er war Anarchist, so nannte man damals diese sozial-utopische Idee von einem hierarchiefreien Zusammenleben. Und das hat Pissarro besonders interessiert an den Bauern und Bäuerinnen, die auf ihrem eigenen Land gearbeitet haben und die Früchte der Erde dann auf den Markt getragen haben, dort selbst verkauft haben. Also diese Art von selbstbestimmtem Leben, das hat ihn fasziniert. Und da gibt's ja diese ganz wunderbaren Bilder.
Einige der insgesamt 108 Gemälde Pissarros beschreiben dieses scheinbar idyllische Landleben sehr eindringlich. Man sieht zum Beispiel eine Bäuerin mit ihrer Tochter, die auf einem abgeernteten Feld Holz und andere Abfälle verbrennt. Fast ein Drittel des Bildes besteht aus Rauch. Offenbar ist das Brennmaterial noch ziemlich nass. So viel Rauch auf einem Bild war damals vollkommen neu. Und noch schlimmer wurde es beim Gemälde »Die Schafherde«. Da ist schon eine ganze Hälfte des Bildes eine einzige Staubwolke, die die Schafe auf der unbefestigten Dorfstraße hinterlassen. Das ist übrigens das Lieblingsbild der Kuratorin der Ausstellung, Narina Santorius.
Dass Pissarro diese einfachen, unspektakulären Motive gemalt hat und das für bildwürdig hielt, das, denke ich, ist was ganz Besonderes und etwas Neues. Und das ist ja eine Aktualisierung eines älteren Themas. Man kennt sozusagen Hirte und Schafe, kennt man aus der Idylle, aus der Pastorale. Vielleicht denkt man an Rokoko, an die Hofgesellschaften, die sich als Hirten verkleidet haben. Und das sozusagen in seine Zeit zu transportieren. Man erkennt genau, das ist die Dorfstraße von Irani, das ist bei ihm zu Hause, das ist wirklich sozusagen seine Lebensrealität. Das ist schon eine ganz besondere und neue Aktualisierung.
Das Pariser Publikum freilich konnte sich damit nicht anfreunden. Erst als das amerikanische Publikum angesichts der damals neumodischen Bilder förmlich ausflippte und eine hochbezahlte Sammelwut um sich griff, war der Durchbruch geschafft. Und das sogar mit Bildern von neumodischen Industrieanlagen. Noch einmal Ortrud Westheider.
Pissarro war tatsächlich der Erste, der dampfende Schornsteine, also sowohl von Manufakturen als auch von Dampfbooten im französischen Impressionismus gemalt hat. Da war er sehr interessiert an den neuen technischen Entwicklungen. Und es ging darum, wie die Leute Waren tragen, wie die da rumfahren, wie die im Stau stehen sogar. Also da kann man auch vieles Detaillierte entdecken, was uns heute auch begegnet und umgibt.
Ortrud Westheider, die Direktorin des Potsdamer Museums Barberini, über die Ausstellung mit offenem Blick zu Camille Pissarro. Ab morgen ist die zu sehen.
Ein jährlicher Höhepunkt, das Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker. In diesem Jahr geht's musikalisch quer durch Nord- und Südamerika. Tänzerische Klänge aus Mexiko, Venezuela, Puerto Rico. Folk aus Nordamerika. Am Pult der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel. Ein musikalisches Fest unter freiem Himmel. Am 27. und 28. Juni. Voller Rhythmus, Gefühl und Fernweh. Erleben Sie die Berliner Philharmoniker live in der Waldbühne.
Das Schöne zuerst, zumindest bis Sonntagmittag, früher Nachmittag steht ein Sommerwochenende bevor, bis zu 30 Grad, sowohl morgen als auch Sonntag, eben bis zum Mittag. Später wird es viele wolkenkräftige Gewitter und Schauer geben. Jetzt zum Ernst der Lage. Bernhard Kempf ist ins Studio gekommen und macht weiter natürlich mit den Angriffen, den gegenseitigen inzwischen zwischen Israel und
Ganz
Iran.
Genau, Michael, natürlich auch ein Thema bei uns. Wir bleiben da dran. Vor ein paar Minuten kam eine Meldung, dass
dass es neue, weitere israelische Angriffe geben soll. Der Iran spricht von einer Kriegserklärung und der US-Präsident warnt vor noch brutaleren Angriffen. Die Lage kocht also sehr, sehr hoch und wir schalten deshalb gleich zunächst zu unserer Korrespondentin nach Tel Aviv, um mit ihr über die aktuelle Lage zu sprechen.
Wenn die mal nicht nur hoch, sondern schon überkocht, die Lage. Mehr dazu gleich mit Bernhard Kempf. Ich sage tschüss, schönes Wochenende.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Michael Mellinger.
Vorsicht auf der A10. Östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Agner und Rüdersdorf gibt es Behinderungen nach einem Unfall. A10. Westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest. Langer Stau an einer Baustelle mit plus 45 Minuten. Und in Richtung Dreieck Werder. Zwischen Potsdam Nord und Föben ebenfalls Baustellenstau mit plus 20 Minuten. Stadtverkehr Berlin. Ein paar Minuten länger dauert es auf der A100 in beiden Richtungen vor dem Dreieck Funkturm. Statt auswärts auf der A113 in Oberschöneweide rund um die Kreuzung Edisonstraße und an der Wuhlheide sowie dem Prenzlauer Berg an der Kreuzung Schönhauser Allee und Wisbier Straße. Nikolassee, Potsdamer Chaussee in Höhe Waskensteig sind die Ampeln ausgefallen. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
Damit haben wir es 13 Uhr. Bernhard Kempf hier. Guten Tag.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ja, schon lange wurde darüber spekuliert. Jetzt ist es passiert. In der vergangenen Nacht, ungeachtet aller Warnungen aus den USA, hat Israel zahlreiche Ziele im Iran angegriffen. Israels Verteidigungsminister Katz spricht von einem Präventivschlag, Teheran von einer Kriegserklärung. Die Nachrichten mit Michael Mellinger.
Israel hat offenbar eine neue Welle von Angriffen auf den Iran gestartet. Iranische Medien berichten von Explosionen, unter anderem in den Millionenstädten Tabriz, Shiraz und erneut bei der Atomanlage Natanz. Die war schon bei den nächtlichen Angriffen angegriffen worden. Nach israelischen Militärangaben wurde dabei unter anderem eine unterirdische Anlage für die Urananreicherung getroffen. Der Iran griff Israel daraufhin mit Drohnen an, die aber abgefangen wurden. Die israelische Regierung hat ihren Angriff damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. US-Präsident Trump hat den Iran dazu aufgerufen, ein Abkommen über sein Atomprogramm abzuschließen. Das Land müsse einen Deal eingehen, bevor nichts mehr übrig sei, so Trump. Die Internationale Atomenergiebehörde kritisiert die israelischen Angriffe auf den Iran. Vom Sitz der IAEA in Wien, Silke Hane.
IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi sagte in Wien, Atomanlagen dürften niemals angegriffen werden, unabhängig von den Umständen. Das könne Menschen und der Umwelt schaden. Solche Angriffe hätten schwerwiegende Folgen auf die nukleare Sicherheit sowie den regionalen und internationalen Frieden. Grossi rief alle Parteien zu größtmöglicher Zurückhaltung auf, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Grossi sprach sich zudem für eine diplomatische Lösung der Probleme aus, die das iranische Atomprogramm mit sich bringe. Er sei bereit, mit allen relevanten Parteien zusammenzuarbeiten, um den Schutz der Nuklearanlagen zu gewährleisten.
Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,47%. Der Bundesrat hat am Vormittag einer entsprechenden Rechtsverordnung zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Die Anhebung war noch vor der vorherigen Bundesregierung auf den Weg gebracht worden. Experten sehen die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rechnet mit einem Wachstum von 0,3% im laufenden und 1,7% im nächsten Jahr. Die Vorhersage liegt damit nah an denen anderer großer Forschungsinstitute. Jonas Prospesch, RBB 24.
Als größten Treiber der Konjunktur sehen die Forscher das Investitionspaket für Infrastruktur der Bundesregierung. DIW-Konjunkturchefin Geraldine